Heute Abend unser Gottes Wort kennenlernen, in der Weise vorerst, wie unser Gottes Wort nicht nur Logos ist als Wort Gottes, das schriftlich festgelegt ist, das fest und unerschütterlich ist, dieses Wort Gottes, also Logos Gottes, wie wir gelernt haben, auch gleichzeitig Rechnung Gottes, eben das Unerschütterliche, Genaue, und jetzt einige Zusammenhänge über eine andere Bezeichnung des Wortes Gottes, nämlich Ausspruch Gottes. Ein Ausspruch ist nun das in Bewegung sich befindende Gotteswort, und zwar das griechische Wort heißt da Rhema. Rhema kommt von dem im Lateinischen auch ähnlichen Wort, nämlich unsere Ströme, die strömen, fließen, also der Rhein, Rhema, das strömt, das fließt aus einer Quelle und strömt und überflutet alles oder befruchtet alles und so weiter. Dann haben wir Rhone, Rhein, Rhone, und so gibt es eine ganze Reihe bekannte Fremdworte. Strömen am besten. Wir lesen einige Stellen, vielleicht, ja, Hebräer 1, Vers 3. Hebräer 1, Vers 3. Lesen wir schon Vers 2. Christus, durch welchen er in ihm, dem Sohne, geredet hat, nachdem er durch die Propheten, in den Propheten geredet hat, den Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge. Und zwar heißt es zum Erben des Alls. Und unter, wir kennen den griechischen Ausdruck, das All. Panta heißt alles und da Panta heißt die allen, die alle, Mehrzahl sogar. Wird genau weg. Durch den Er, der Sohn ist gesetzt zum Erben des Alls, von allem. Und zwar versteht die Schrift unter diesem Ausdruck, da Panta, alles, alles, was nicht Gott selbst ist, ist, gehört zu allem, eben was dann zur Schöpfung gehört. Wir haben eine Stelle, die sagt uns, wenn Gott seinem Christus das All unterworfen haben wird, und jetzt, selbstverständlich ist einer ausgenommen, Gott selbst, von diesem Tapanta. Also wenn Gott in Christo war, und das All Tapanta mit sich versöhnte, ist das eine ganze Arbeit dann. Und zwar mit einem Schwur beschworen. Ja. Und dann lesen wir ja, wenn einer zu seinem Nachteil geschworen hat, das heißt, wenn er, nachdem er eine Zusage beschworen hat, hinterher feststellen muss, oh weh, die Voraussetzungen, aufgrund deren ich geschworen habe, die stimmen ja gar nicht. Nicht? Man hat mich betrogen. Nicht? Dann hat er zu seinem Nachteil geschworen. Ja. Und wenn geschworen ist ein Schwur auf irgendeine Zusage, geleistet worden ist und sie ist zum Nachteil sogar geschworen, auch dann gilt, ist der Eidschwur schon bei Menschen, bedeutet es, denn das Ende jeden Widerspruchs. Also wenn einer sagt, ja, die Grundlagen stimmen gar nicht, nicht? Ich wurde getäuscht, aufgrund deren ich geschworen habe, gilt nicht. Dann ist der Zorn Gottes auf dem, der von diesem Eidschwur zurücktritt, größer als der, der den Betreffenden betrogen hat. Schlimmer. So heilig ist ein Eidschwur. Und jetzt, wenn Gott geschworen hat, dass jedes Knie, und zwar als der einzig retten könnende Gott, dass jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge lobpreisen, bekennen, von Herzen bekennen wird. Nur im Herrn habe ich Stärke. So. Gott geschworen, so weit kommt es. Könnte ihn dieser Schwur gereuen? Nachdem er während Äonen, Zeitaltern feststellen musste oder erleben, erleiden musste, wie diese Geschöpfe sich gegen ihm gegenüber benehmen. Könnte es ihn gereuen? Wir könnten es ihm gar nicht groß übel nehmen, aber das gibt es nicht. Jetzt hat er geschworen bei sich selbst, da er bei keinem Höheren schwören konnte. Den er gesetzt hat zum Erben des Alls, durch den er auch die Äonen gemacht hat, also den ganzen Heilsplan, hat der Vater durch den Sohn erstellen lassen, welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge, und jetzt, durch das Rema seiner Macht tragen, durch sein lebendiges, ständig fließendes Wort, ständig die Schöpfung durch strömende Kraft, das All. Und alle Dinge, wieder das Panther, das All, durch den Ausspruch seiner Macht tragend, nachdem er die Reinigung der Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät, eigenartig wieder nicht in den Himmel, sondern in der Höhe. Denn Christus fuhr bei der Himmelfahrt durch alle Himmel hindurch und hat sich über allen Himmeln, also in der wirklichen Unendlichkeit Gottes, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das ist wirklich die Höhe. Das ist das erste Wort. Dann sind wir im Hebräerbrief, Hebräer 11, Vers 3, Glaubenskapitel. Durch Glauben verstehen wir, dass die Zeitalter durch den Ausspruch, durch die Aussprüche Gottes geworden sind. Durch Glauben verstehen wir, dass die Äonen, die Zeitalter, durch Ausspruch Gottes bereitet worden sind, so dass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Also nicht irgendwie aus Sichtbarem, sondern alles, was existiert, ist durch Ausspruch Gottes geworden. Wir beachten hier noch, durch Glauben verstehen wir. Erinnern wir uns an einen heiklen Punkt bei der Betrachtung der Gleichnisse, und zwar beim ersten Gleichnis in Matthäus 13. Der Same, den der große Sämann auf den Weg längs hin gesät hat, gestreut hat, das sind die, die das Wort Gottes hören oder das Wort Gottes sogar in ihr Herz gesät wird und es nicht verstehen. Es nicht verstehen. Dann war ja unsere erste Frage, und zwar überall, ist die dann sofort da? Ja, was können die dafür, dass sie es nicht verstehen? Ja. Da haben wir auch eine Antwort, weil sie nicht glauben, weil sie Gott nicht vertrauen. Und dann haben wir ja gelernt, das ist noch einfacher. Gott, der ihre Herzen auch von Ferne erforscht hatte, der die Herzen der Volksmengen, zu denen Jesus sprach, dass die gar nicht daran dachten, den Gott Israels zu suchen, nicht mal das. Ja. Denn die den Herrn suchen, verstehen wie viel? Wachstümlich, aber sicher und sicher alles. Die den Herrn suchen, verstehen alles. Und wer von Herzen, aufrichtigen Herzens, auf die Suche nach dem Gott geht, der meiner Sterblichkeit gegenüber Unsterblichkeit schenken könnte, der meiner Unwürdigkeit gegenüber Herrlichkeit mir schenken könnte, und der mir unehrenhaften Tipp Ehre schenken könnte, wenn ich nur auf die Suche gehe. Und wenn ich auf die Suche gehe nach diesen drei Dingen, dann habe ich ja klar bewiesen, dass die mir mangeln. Ne? So. Dann bin ich aufrichtig. Ja. Und was macht Gott? Denen, die die drei Funktionen suchend ausleben, denen gibt er ewiges Leben, äonisches Leben. Steht was? Römer 2. Ja. Römer 2. Da frage ich, in größeren Versammlungen hat jemand etwas dagegen? Wird ihm nichts nützen. Ne? So großartig ist unser Gott. Ja. Ja, was haben denn die auch noch für eine Verheißung, die den Herrn suchen? Wer sucht sie einfach, der findet. Also, dann kommt ein drittes Wort, einige aus den Evangelien. Ja, beginnen wir mit Matthäus 4, Vers 4. Matthäus 4, Vers 4. Versuchung Jesu durch den Satan. So sprich, dass diese Steine Brot werden, war die Versuchungsart Jesu. Bist du Gottes Sohn? Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem, Achtung, Ausspruch, der aus dem Munde Gottes jetzt ausgeht, herausströmt, ja, als Strom des Lebens. Ja, da kann man davon leben. Ein Strömen. Wir reden ja auch von was für einer Sache, vom Strömen und vom Strom, nicht nur vom Wasser. Ah, gibt's einen Kraftstrom? Da, bitte. Das ist auch ein Strom. Fließt der auch? Gut, den habe ich. Fließt dieser Strom auch? Kann man ihn auch leiten wie Wasserbäche? Ein Strom, bei dem das eine erste Voraussetzung ist, dass er fließt. Dass man den Kontakt herstellt mit der Kraftzentrale. So einfach. Hier, entweder einschalten oder Kontakt herstellen, da, hier. Und dann funktioniert alles. Wenn der Kontakt fällt, ist alles weg. Und der Kontakt, die Kontaktstille heißt beim Herrn Glauben, Vertrauen. Vertrauen. Den Aussprüchen vertrauen, diesem Strom des fließenden, ausströmenden Wortes Gottes vertrauen. Bitte. Wer denkt jetzt nicht an das berühmte Wort Jesu am letzten, dem höchsten Tage des Laubhüttenfestes in Jerusalem? Stand er auf und rief mit lauter Stimme, was? Wer mir glaubt, vertraut. So wie die Schrift sagt, also nur Altes Testament. Aus dessen Leibe werden Ströme, jetzt hören wir, lebendigen Wassers fließen. Also wer mir vertraut, das ist die Kontaktstelle. Sehr einfach. Wie geschrieben steht alles. Ein Strom ging von der Lieblichkeit der Gegenwart Gottes außerhalb der Schöpfung. Ein Strom ging aus, strömte wohin? Ganz vorne in der Bibel. Ins Paradies, in den Garten Gottes, wo Adam und Eva waren. So. Und nachdem dieser Garten Gottes getränkt und gesättigt war, passierte was? Ja, passierte nichts. Nein, geschah was. Da teilte sich dieser eine Strom, ein Gott, ein Geist, ein Herr, eine Taufe, eine, alles eins, so, zu uns. Wir sind ja ein Garten Gottes, die Gemeinde Jesu. Jede einzelne Seele von uns ist ein Gärtchen Gottes, haben wir gelernt. Und was geschieht jetzt? Wenn meine Seele getränkt ist, gesättigt ist, dann fließen nach allen vier Himmelsrichtungen Ströme lebendigen Wassers aus. Nicht? Oder fließen jetzt elektrische Kraftströme, Licht, Musik, Wärme und was da alles funktioniert mit dem elektrischen Strom. Also, wer mir glaubt, mir vertraut, das ist die Kontaktstelle. Dritten habe ich. Wir sind am Thema Wort Gottes als lebendige Aussprüche Gottes, fließendes Lebenwasser oder Strom der Kraft, des Lichtes, der Freude. Matthäus 4, Vers 4 und haben daran gedacht, wer mir glaubt, Kontakt mit dem Strom, mir vertraut. Wie die Schrift sagt, nicht irgendwie, nicht? Wie die Schrift sagt. Aus dessen Leibe werden Ströme, das ist jetzt Rema, ein Rhein, eine Rhone, Ströme lebendigen Wassers fließen. Dann Matthäus, Lukas 1, 38. Lukas 1, 38. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Ausspruch. Und was bewirkte der Ausbruch, dieser Kraftstrom aus dem Munde des Herrn durch den Engel? Dass in ihrem jungfräulichen Innern jetzt durch den Heiligen Geist dieses Ausspruches der Same hineingelegt worden ist, welcher Jesus Christus heißt. Ausspruch Gottes. Genauso ging es ja dem Vater und der Mutter aller Gläubigen, dem Abraham und der Sarah. Als Abraham eine Zeit vor die Sarah hinter dem Zelteingang gehört hat, dass sie einen Sohn bekommen soll, hat Gott dem Abraham die Verheißung gegeben. Nicht der Eliezer, sondern der, der aus deinem Leibe kommen wird. Der wird dein Erbe sein. Du wirst einen Sohn haben. Abraham fällt nieder auf die Erde und lacht. Wir haben es ja schon mal gelernt. Ne? Und lacht. Ja. Dieses Wort, der lebendige Ausspruch Gottes, hat in den Eingeweihten Abrahams genau das bewirkt, was nicht mehr funktionierte. Die Zeugungskraft. Ne? Während er lachte, hat das erschüttert nicht, das Wort Gottes. So belebt. Und bei der Sarah ist ganz deutlich, da sagt die Schrift zum Glück, als sie das hört im Zelt, was der Herr, einer der drei Männer, ihrem Mann sagt, Sarah wird übers Jahr, werde ich wiederkommen, wird sie einen Sohn herzen. So. Sie hört da, und jetzt heißt es, da lachte Sarah in ihren Eingeweiden. Merkt ihr etwas? Ah ja, das Wort Gottes, der Ausspruch Gottes, hat jetzt auch bei ihr die Dinge da drin so in Bewegung gebracht, dass das bei ihr Unmögliche mit 90 Jahren möglich geworden ist. Und wie der Engel dann sagt, Sarah, warum lachst du? Hat sie ganz aufrichtigen Herzens sagen können, ich habe gar nicht gelacht. Warum? Die Schrift sagt, sie lachte in ihrem Innern, das hat sie gar nicht gemerkt. Das war also kein Lachen. Ja, sowas kommt doch nicht in Frage. Nicht? Im Gegenteil. Sie lachte, ja, das wäre ja zu wunderbar groß. Ja, sowas nicht. Und schon war es da, nicht? Schon war die Möglichkeit da. Durch das Lachen. Und dann kann natürlich der Sohn, der dann gezeugt wird von dem Vater, geboren aus dem Mutterschoß, der kann natürlich nur Lachen heißen, nicht? Isaac soll sein Name sein, das heißt Lachen. Lachen der Verheißung Gottes, wo das Gesetz nur verdammen kann, zum Beispiel. Da lacht die Verheißung Gottes. In Überlegenheit der Verheißungen, der Verheißungskraft unseres Gottes. Ja. Wenn noch jemand von euch Zweifel in seinem Herzen haben würde, dass das stimmt, was ich gesagt habe, wegen der Sarah. Sie hat aufrichtigen Herzens sagen können, ich habe nicht gelacht, die hat nicht gelogen. Ne? Die hat äußerlich gar nichts passiert. Mit ihrem Mund hat sie nicht gelacht. Was lesen wir aus dem Alten Testament? Sie lachte in ihrem Innern, in ihren Eingeweiden, da drin. So. Nicht? Habe ich jetzt gelacht? Darf ich sagen, ich habe nicht gelacht. Aber da drin habe ich vorhin auch gelacht. Ne? Ob der Herrlichkeit unseres Gottes, nicht? Was der durch einen Ausspruch in unserem Innern beleben kann. Haben wir das auch schon erlebt? Was? Nicht? Seid so schweigsam. Ne? Jetzt mal ein Ausspruch, jawohl, Halleluja. Ne? So. Also, jetzt der Beweis. Wir haben ja schon Hebräer 11 aufgeschlagen gehabt. Noch einmal zurück. Beweis in Bezug auf Sarah. Hebräer 11. Halt, sehr einfach. Nur wieder Vers 11, Hebräer 11, Vers 11. Durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, einen Glauben zu gründen. Das Wort heißt wunderbar wie? Zur Katabole eines Samens. Was heißt Katabole? Das haben wir doch auch schon x-mal gehört und gelernt. Vom Bruder Knoch übersetzt. Herabwurf im Sinn einer Katastrophe. Da steht zur Katabole eines Samens. Das heißt zur Empfängniskraft eines Samens, der in sie jetzt hineingelegt worden ist, in ihren Mutterschoß, war das eine Katastrophe. Das Gegenteil. Katabole ist immer erste Grundlegung oder erster Zeugungsakt. So, kennt's? Jawohl. Also, Grundlegung des Kosmos ist nicht eine Katastrophe schon im Kosmos, sondern erster Spatenstich, um etwas Neues zu schaffen oder ein neues Leben zu zeugen. Das ist Katabole, sehr einfach. Also, hat Sarah ungläubig gelacht, wie wir gemeint haben? Was haben wir gelesen? Gerade durch Glauben, als sie in ihren Eingeweiden lachte da drin, vor überströmender Belebung und Freude, war durch den Ausspruch Gottes das Unmögliche in ihrem Innern möglich geworden. Dann haben wir weiter, das war Matthäus 4, Vers 4, Lukas 1, 38, jetzt Lukas 2, 19. Maria aber bewahrte alle diese Worte oder Dinge. Ja. Was heißt da? Alle diese Aussprüche. Ne? Merken wir. Ne? Alle die Aussprüche Gottes, die sie gehört hatte, haben sich wieder lebensmäßig in ihrem Herzen bewegt. Und weiter ihr die Kraft gegeben, das Unglaubliche geschehen eben erleben zu können und in Realität der Dinge geschehen zu lassen. Wieder Maria, dann Lukas, dann nehmen wir Johannes, Johannes 6, 63, Evangelium. Die Worte sind so wunderbar. Wir lesen von Vers 60 an. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Wer kann sie hören? Worin bestand diese harte Rede? Fünfmal spricht er von seinem Fleisch und seinem Blut. Was von seinem Fleisch, das gegessen werden soll, und von seinem Blut, das getrunken werden soll. Verstehen wir die treuen Israeliten. Ne? Das Fleisch ihres Meisters essen und dann noch sein Blut trinken. Ne? Das ist ja ein Gräuel, da muss einer ausgerottet werden aus den Völkern Israel, wenn er Blut trinkt. Schon von Tieren Blut trinkt. Vers 61, da aber Jesus bei sich selbst wusste, eigentlich in sich selbst erkannte, dass seine Jünger hierüber murrten. Also das waren ganz fromme Leute, seine Jünger, die ihm jedes Wort sofort Vertrauen abgenommen, geglaubt haben. Warum? Weil sie noch unfähig waren, die Worte Jesu geistlich zu sehen und zu lesen, zu hören. Sprach er zu ihnen, ärgert euch dieses? In dieser Frage liegt ja schon Balsam, nicht für die sich ärgernden Jünger. Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er zuvor war, da will er ihnen sagen, schon andeuten, also vergesst nicht, ich bin ja nicht ein Mensch wie ihr, sondern der Geist ist es, der lebendig macht. Was lebendig macht? Das ärgerniserregende Wort Jesu nach dem Buchstaben. Da gilt auch der Buchstabe, tötet Feuer. Solange er nicht durch den Geist im Glauben verstanden wird. Der Geist ist es, der lebendig macht. Also diese meine Worte, nicht? Die werden sofort lebendig gemacht, verwandelt ins Gegenteil von Ärgernis. Wenn, was geschieht? Die Worte, welche ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Sogar Wanden. Wenn meine Worte sich im Ausdruck einmal mein Fleisch und einmal mein Blut als Ausspruch meines Mundes geschieht, auch dann sind die Worte, welche ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Unter den Jüngern, die nicht glauben, denn Jesus wusste von Anfang, welche es seien, die nicht glaubten und wer es sei, der ihn überliefern wurde. Und da haben wir noch ein Wort. Und zwar, jetzt noch Vers 68, ja. Simon Petrus antwortet ihm, oder da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Petrus antwortet, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, Aussprüche ewigen Lebens. Ah. Sogar diese Worte Jesu, wer mein Fleisch ist, der hat Teil an mir und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wir durften ja lernen, was das geistlicherweise bedeutet. Beim Blut ist das sehr einfach. Da sagt uns schon das ganze Gesetz, sein Blut, nämlich des Opferlammes, das ist seine Seele. Sein Blut, das ist seine Seele. Aber nicht so wieder, dass wir dieses Wort, sein Blut ist seine Seele, wieder so ungeschickt verstehen oder gar auslegen, dass jetzt das Blut selbst die Seele wäre. Sondern das Blut ist das Modell für das Geheimnis einer Seele. Das haben wir ja gelernt. So wie der Odem, der Schnauf, die Luft, Odem, das Modell ist für die Geheimnisse des Geistes. Hauchte sie an, nehmet hin, Heiligen Geist. So. Noch einmal, wie jetzt der Sauerstoff eingeht, kommt er durch in die Lunge, im kleinen Blutkreislauf, der Sauerstoff, in die Lunge. Und von der Lunge im kleinen Blutkreislauf kommt der Sauerstoff durch das Blut ins Herz. Und vom Herzen aus wird der Sauerstoff, das Geist, Sauerstoff, ne? Und Blut, Seele. Also, der Geist Gottes kommt jetzt in unsere Seele. Und durch das Blut wird der Sauerstoff jetzt an alle Gelenke und Einzelteile des Leibes geleitet, der Sauerstoff. Und erst immer an den äußersten Blutenden, also Blutadern, den Blutgefäßen, sagt man ja denen, ne? An den Enden wird der Sauerstoff der Muskulatur des Leibes zur Verfügung gestellt, also wird der Sauerstoff verbrannt, ja, in ganz feiner, wunderbarer Weise. Und jetzt kommt Sauerstoff, also Luft. Ich atme ein, das heißt, ich empfange den Geist. Jetzt wird meine Seele durch den Geist belebt. Stimmt's? Und wenn meine Seele jetzt durch den Geist belebt wird, dann kann meine Seele wieder göttlicherweise funktionieren und ihren Beitrag leisten zusammen mit dem Geist am Evangelium Gottes. Noch einmal das Wort. So steht nun fest in einem Geiste, indem ihr mit einer Seele mitkämpft am Evangelium Gottes. So. Dann funktioniert die Sache richtig. Dann kann ich einer armen Seele, die den Geist noch nicht hat, solche Aussprüche mitteilen, nicht? Dass sie erleben kann, das sind Worte, nach denen ich gesucht habe, wenn die Seele am Suchen ist, dann ist sie meistens niedergeschlagen. Wenn du deine Seele, der niedergedrückten Seele, mitteilst, das ist dein Fasten, spricht der Herr, an dem ich wohlgefallen habe, dann wird deine Seele sein wie ein bewässerter Garten, jetzt sind wir wieder am Anfang, nicht? Dessen Wasser nicht trügen. Dessen Wasser nicht trügen. Wunderschön, wunderbar. Nicht? Noch einmal, ja, hier fehlt nun ein Wort, und da sagt Jesus denn nämlich noch, die Worte, welche ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben, und fügt dann noch hinzu, das Fleisch nützt nichts. Das ist an einer anderen Stelle. Das Fleisch nützt nichts. Ja, bitte, so ist es. Denn wir wissen ja, Römer 7, das Böse, das ich hasse, das ich ablehne, mit dem ich nichts zu tun mehr haben will, als Kind Gottes, als Sohn Gottes, das übe ich aus. Zweimal wiederholt das Paulus und erklärt dann durch den Geist, also tue nicht mehr ich dasselbe Böse, sondern die in mir, Achtung, nicht in meinem Herzen als Gläubiger, da ist der Heilige Geist und die Liebe Gottes vorhanden. Denn in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnet wie viel Gutes? Nichts Gutes. Also, hat Jesus recht, das Fleisch nützt nichts. Sogar ist noch negativ geladen. Denn er trug ja an sich die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde über die Maria. Also, da sind wir nicht katholisch, nicht? Dass die Maria nun sowieso schon eine ganz Heilige war, nicht? Über uns alle überragend. Nein, genau wie wir. Nur auserwähltes Rüstzeug durch die Gnade Gottes. Dann kommt noch Johannes 8, Vers 47. Vers 46. Wer von euch überführt mich der Sünde. Wenn ich Wahrheit sage, warum glaubet ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Aussprüche Gottes. Wer aus Gott ist. Aus Gott ist nur der, dem Gott die Gnade gegeben hat, glauben zu können. Ein Geschenk des Glaubens. Und wem gibt Gott ein Geschenk des Glaubens? Der in sich so bankrott geworden ist. Wirklich, in jeder Hinsicht, bankrott ist. So weit ist, dass er es gar nicht weiß vorerst, nämlich, dass er zu denen gehört, die nichts sind in dieser Welt. Dass er zu den Elendesten gehört, zu den Erbarmungswürdigsten, zu den Verachtetsten. Nehmen wir noch Epheser 5, Vers 26. Epheser 5. Oder 5, Vers 26. 25. Ihr Männer, liebet eure Weiber, gleich wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser, und jetzt nicht durch den Logos, sondern, jetzt haben wir es, jetzt fließt da rein, jetzt strömt das Wasser, hier, durch die Aussprüche Gottes. Das geht durch und durch reinigend, reinigend. Vielleicht noch Lukas 21, Vers 37, noch zurück. 21, 37. Er lehrte aber des Tages in den Tempel und des Nachts ging er hinaus und übernachtete auf dem Berge, welcher Ölberg genannt wird. Ich weiß jetzt nicht, was. Und das ganze Volk kam frühmorgen im Tempel zu ihm, ihn zu hören. Ja. Unser Gottes Wort erhebt nun den Anspruch, also unsere Bibel erhebt den Anspruch auf mannigfaltigste Weise, dass sie, unsere Bibel, wirklich Gottes Wort sei. Also, es kommt für uns darauf an, dem zu glauben. Wir haben Petrus gehört, dass niemals durch menschlichen Willen die Schriften entstanden seien, sondern durch den Geist Gottes getrieben. Dass Petrus in 2. Timotheus sondern durch den Geist Gottes getrieben. Dass Petrus in 2. Timotheus 3, 16 uns sagt, alle heiligen Schriften sind von Gott eingegeben, nur durch den Heiligen Geist. David dann darf sagen, 2. Samuel 23, 2, der Geist des Herrn. Und wir lesen, der Geist des Christus. Christus ist immer der Herr. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet. 1. Petrus 1, 10, der Geist Christi war in den Propheten. Also nicht nur irgendein Geist Gottes, sondern der Geist des Herrn ist der Geist Christi. Und zwar nach Psalm 12, Vers 6. ist das Wort Gottes, auch die Person Jesu Christi, vom Himmel herniedergekommen, siebenfältig geläutert im Schmelztiegel, reines Silber zur Erlösung der Welt. Dass unser Gotteswort und die Aussprüche Gottes zuverlässig sind in ihrer Präzision, das haben wir ja schon hinter uns bringen dürfen. Wort Gottes ist auch Rechnung Gottes. Noch ein oder zwei Beispiele. Kein Jota, kein I und kein Pünktchen daneben vom Gesetz schon wird fallen, bevor nicht alles, was da drin durch den Geist Gottes hinein verborgen worden ist, erfüllt sein wird. Wenn die Schrift von Christus spricht zu Abraham, in dir und deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, dann nimmt es Paulus genau und sagt, er sagt nicht in dir und deinen Samen als von vielen, Samen als von einem einzigen, welcher Christus ist. So genau geht es nach dem Zeugnis der Bibel, des Wortes Gottes selbst. Nun, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus, den Aussprüchen und dem Worte Gottes gegenüber. Jeden Gedanken, der sich erhebt, und zwar Vernunftfestungen, Vernunftschlösser, das heißt Festungen, ist die sogenannte Vernunft eines Menschen eine Macht. Je mehr er überzeugt ist, wie vernünftig er ist, umso weniger kann er in der Bibel Aussprüche Gottes finden. Kennt ihr den noch, der sich vorgestellt hat? Ich bin unvernünftiger als irgendeiner. Und Weisheit habe ich nicht gelernt. Und Verstand auch nicht. Ja, was ist denn mit dem? Er fährt weiter. So dass ich den Allerheiligsten erkannt hätte. Ah. Das heißt, wer überzeugt ist, wie weise er ist, wie vernünftig er ist, wie weise er ist und wie verständig er ist, ne? Der werde ein Tor, sagt Paulus, damit er Gelegenheit habe, wirklich so vernünftig, weise und verständig zu werden, dass Gott es, der Allerheiligste, es als solches anerkennen kann. Ne? Sonst ist alles Torheit. Und der sagt, so dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten hätte. Also der weiß, erst wenn ich im Allerheiligsten Raum den Allerheiligsten Gott erkannt habe, dann kann ich anfangen von Vernunft zu reden, von Weisheit und von Verständnis. Erst dann. Wunderbar, dass die Aussprüche Gottes, wie wir gesehen haben, sich dann im Leben der Menschen, die sich für die Aussprüche Gottes öffnen, ein Echo vorhanden ist. Wie fein Petrus, nachdem er zu denen gehört hat, die sich geärgert haben, nicht? Wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, nicht? Und dann Jesus sagt, wollt ihr etwa auch weggehen, nicht? Und dann die wunderbaren Worte finden da, wohin sollten wir gehen? Zu wem sollten wir gehen? Du hast Aussprüche des ewigen Lebens. wohin sollten wir gehen? So. Ich bin überzeugt, dass wir alle hier das mit Petrus mitsprechen können. Wenn der Herr Jesus nicht wäre, unser Herr, wo wollten wir hingehen? Ja, dann wäre es in Ordnung, wenn wir gleich alle Schluss machen würden. Ja, ja, ganz genau. Habt ihr schon überlegt, kann einer von uns wieder abfallen, von Jesus weggehen? Unmöglich. Ist nicht möglich. Wo sollten wir hingehen? Nichts mehr zu machen. Nichts mehr zu machen. Jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus, dann machen wir als Kriegsleute Jesu Christi Gefangene und zerstören die Festungen der Vernunft. Ist das etwas? Liebe Geschwister, das sind unsere Glaubenswerke. Das sind unsere Glaubenswerke. Jeden Gedanken. Also wir lesen am Morgen die Bibel oder am Abend, so. Kommen an Stellen, die wir nicht verstehen, an denen wir uns ärgern, weil sie nicht so ganz moralisch sind, nicht? Was in der Bibel steht. Und weiß was alles auch noch. Nicht? So. Und was haben wir gemacht jetzt? Waren wir ungehorsam? Haben wir nicht vertraut? Alle seine Worte sind Geist und Leben, auch wenn sie von Fleisch und Blut sprechen. Oder Dinge von Fleisch und Blut herausstellen als Aussprüche Gottes. Ja, wir haben ja gelernt, im Schatten, dunkelste Angelegenheit, wesenloseste Sache, hat Gott die Weisheit verborgen. Seine Weisheit. Jeden Gedanken gefangen nehmen, er muss doch. Weiß jemand gerade, wo die Stelle ist, in einem der Korintherbriefe, Briefe, die so wichtig ist? 2. Korinther 10, jawohl, jawohl, dankeschön. Ihr habt gemerkt, ich habe immer nur an eine Stelle an meiner Bibel geguckt, da, rechts unten. Ne? So, also. Vers 3. Denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht, Achtung, nach dem Fleische gemäß. Nicht? Wandeln wir im Fleische? Na ja, es gibt nichts anderes, nicht? Vorerst mal nach außen. Nicht? Denn obwohl wir im Fleische wandeln, wir können auch weiterlesen. Wandeln wir nicht nach dem Fleisch, obwohl wir im Fleische wandeln, drin wandeln müssen. Wandeln wir nicht nach dem Fleische gemäß. Also auch nicht kämpfen wir dem Fleische gemäß. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen. Sind wir also Kriegsleute Jesu Christi? Leide Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi, schreibt Paulus seinem Timotheus. Mächtig zur Zerstörung von Festungen. Ja, sind die aus Beton oder aus Stahl oder aus was sind die Festungen? Bitte, jetzt wieder geistlicherweise. Indem wir Vernunftschlüsse zerstören. Ja, aber so etwas, wenn ein Entschluss vernünftig ist, Vernunftschlüsse, ja, werden Vernunftschlüsse auf unserem Erdenrund gezogen in Bezug auf die Bibel. Nicht nur auf unserer Erde, im ganzen Weltall. Sollte Gott gesagt haben. Indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt wieder die Erkenntnis Gottes, zerstören wir auch. Jede Höhe. Gott ist tot. Das ist keine Höhe. Keine Höhe. Jede Höhe zerstören, die sich erhebt wieder die Erkenntnis Gottes. Und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Und bereitstehen, allen Ungehorsam zu rächen. Zu rächen. Oh. Was ist denn mit Rache und Rächen? Ja, die Rache ist mein, spricht der Herr. Ja, und jetzt sollen wir allen Ungehorsam rächen. Das ist wieder genauso wie Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Was haben wir doch gelernt? Wenn Gott das von sich sagt, dann ist das genau das Gegenteil, was wir darunter verstehen. Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Wer die Rute spart gegenüber seinem Sohn, der hasst seinen Sohn. Also, wenn ein Vater seinem Sohn alles durchgehen lässt, dann sagt Gott, warum hassest du deinen Sohn? Und der Sohn, das passt denn natürlich, ne? Ja, das ist genau, der kann machen, was er will, ne? Gelingt ihm alles noch, ne? Und der arme Jakob, den er so lieb hat, der hat kaum was Dummes fast gedacht, nicht? Schon hat er eins, ne? Und zwar sofort. Wer ihn aber lieb hat, den sucht er sofort heim mit Züchtigung. Stimmt's bei Jakob und beim Hause Israel und Jakob? Während Jahrtausenden. Ja. Ja. Da könnte man bitten, Herr, hab diesen Jakob nicht so sehr lieb. Ja. Hasse ihn ein wenig. Versteht ihr mich jetzt, ne? Ja, wenn wir die göttlichen Inhalte und Begriffe kennengelernt haben. Ja. Und Rache hat nichts zu tun mit unseren Rachegefühlen. Im Neuen Testament ganz klar, ja, wenn ich drei jetzt griechische Worte aussprechen darf. Erstens, das Recht. Und dann kommt bei uns auch Gerechtigkeit. Ne? Und jetzt? Da ist leider bei uns im Deutschen nichts mehr zu hören von Recht und Gerechtigkeit, im Wort Rache, nicht? Ein bisschen riecht es noch von weitem danach, aber im Griechischen ganz klar. Recht heißt Dike, das Recht. Gerechtigkeit heißt Dike, Dikaiosyne, das ist Gerechtigkeit. Recht, Gerechtigkeit. Und Rache heißt jetzt Ekpikesis. Das heißt, wenn die Rache Gottes, meine ist die Rache, ich will vergelten. Das heißt, dann lässt Gott einfach das geschehen, was er seiner Gerechtigkeit schuldig ist, geschehen zu lassen. Gar nichts von Groll oder das etwas von Rachegefühlen mit. Was bei uns dann genau durch das Fleisch ins Gegenteil verkehrt. Rache. Ne? Genau ins Gegenteil verkehrt von dem, wie es vor Gott ist. Und Zorn haben wir auch schon gelernt. Zorn ist keine Eigenschaft Gottes, Zorn Gottes, sondern der Zorn Gottes reizte David, das Volk zu zählen. An der anderen Stelle, Satan reizte David, das Volk zu zählen. So, wissen wir jetzt, was Zorn Gottes ist? Genau das Gegenteil von dem, was Jesus Christus ist, die personifizierte Liebe Gottes. Und Satan ist der personifizierte Zorn Gottes. Dein Zorn ist gekommen, Offenbarung 12, Offenbarung 13, denn Satan ist auf die Erde herabgekommen. So, und so weiter. Also, es ist gut, wenn wir auch hier in einer gesunden Lehre, durch gesunde Worte, so sagt die Schrift, sagen die Aussprüche Gottes, gesund werden im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Kann man auch krank sein in der Liebe? Kann man auch krank sein in der Hoffnung und im Glauben? Das steht alles so geschrieben. Gesund im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe sind wir erst dann und so weit, wie wir das Herz Gottes kennen, wie es wirklich ist, wie es wirklich ist. Auch dann, erst dann können wir völlig in die Ruhe Gottes eingehen. Und sind zur Ruhe gekommen von allen unseren eigenen Werken. Hören auf, kommen nicht mehr in Frage. Eigenartige Dinge, dann wollen wir es schließen mit einem Hinweis wie unser Gotteswort als Aussprüche Gottes in einer vier oder mehr siebenfachen Weise vor uns stehen. Nämlich, erstens gibt es vorerst die rein geschichtliche Lesart des Wortes Gottes. Ja, was ist, wie, was war da und was ist da geschehen? So. Zweitens, die praktisch erbauliche Art des Lesens der Schrift, wie das Wort Gottes für den Wandel ermuntert und wie es den inneren Menschen erbaut. Also eine äußere Seite ermuntert für den Wandel, aber die innere Seite ja nicht vernachlässigt, sondern die kommt zuerst. Und wir meinen immer, zuerst müsste beim Wandel stimmen, dann so langsam hinke das da hinten. Nein, da drin muss zuerst stimmen. Und dann ist Hoffnung, dass auch der Wandel. Drittens, das Prophetische, das Wort Gottes als Prophetie, prophetisches Wort lesen. Wieder äußerlich die Äonengeschichte für alle Nationen, für alle Welt, für die Engel. Und dann im Besonderen die den Geschichtsablauf für Israel. Und viertens die symbolische Lesart, nämlich wo alles, jedes Wort jetzt vor uns Geist und Leben wird. Wo Christus, der Sohn und der Vater im Heiligen Geiste immer wunderbar aufleuchten. Im Geist auf die Leibesgemeinde, und nach außen, im Geist auf die Leibesgemeinde bezogen, Worte Gottes, das ganze Alte und Neue Testament, oder jetzt besonders, letzte Stufe, Wort Gottes nur allein auf Christus bezogen. Da ist alles drin. Alle Arten, ob Christus in Modellform als Mensch vor uns steht, oder in Gestalt eines Tieres oder einer Pflanze oder eines Steines, alles, um ihn zu verherrlichen. Soweit. Wir danken. Daniel.